Neurofeedback, also die Regulation der eigenen Gehirnaktivität, findet Einsatz bei Menschen mit ADHS. Das soll die Symptome wie zum Beispiel Unaufmerksamkeit deutlich verbessern. Ja, soll es das? Oder klappt das am Ende dann doch nicht?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder bei der Dosis Wissen dabei seid, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ihr könnt uns schon ab 6 in der Früh hören, wenn ihr das denn wollt oder müsst. Und wir besprechen hier immer ein Thema in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 4. März.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Ja, und wir müssen uns heute sehr genau eine neue Meta-Analyse im JAMA Psychiatry anschauen. Die ist schon im Dezember vergangenen Jahres, also jetzt vor so, 2,5 Monaten erschienen, aber ist ein großes Ding und beschäftigt sich ganz gezielt mit der Frage, hilft Neurofeedback bei ADHS, ja oder nein? Und darüber haben wir auch gesprochen mit der Psychologin Ute Strehl von der Uni Tübingen. Dort war sie Dozentin, ist inzwischen im Ruhestand, hat aber viel zu diesem Thema geforscht und veröffentlicht. Daher lasst uns die Sache genauer anschauen bei der ersten Tasse Kaffee des Tages. Erstmal die Zahlen zum Warmwerden wie immer. Ungefähr 5% aller Kinder und Jugendlichen entwickeln ein ADHS, beziehungsweise bei ihnen wird es als solches entdeckt und dann auch diagnostiziert. Dunkelziffern sind ja auch da immer so eine Sache, wird aber in letzter Zeit eben auch immer besser. In vielen Fällen besteht die Störung aber weiter, also das ist etwas, was nicht einfach so in Anführungsstrichen weggeht. Man lernt vielleicht besser damit umzugehen, aber auch noch Erwachsene können das haben und darunter leiden. Die Kernsymptome sind, wie es im Namen steht, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität, aber auch Hyperaktivität oder innere Unruhe. Aber natürlich auch so ein paar Sachen, die eher seltener auffallen, wie Tagträumereien und in sich gekehrt sein und so weiter. Als Therapiemöglichkeiten haben wir sehr bekannt und, glaube ich, weit verbreitet, das Methylphenidat. Inzwischen aber auch noch andere Wirkstoffe wie Amphetaminderivate. Die sollen alle die Symptome reduzieren und diese Beeinträchtigung, die man dadurch haben kann, zumindest kurzfristig, eben ein bisschen runterdämmen. Aber sie werden als Teil eines multimodalen Behandlungsansatzes empfohlen. Das heißt also, dazu gehört noch mehr, unter anderem auch eine Verhaltenstherapie und, wenn es Kinder betrifft, natürlich auch eine Schulung der Eltern und aller Lehrkräfte. Eine Alternative, die es aber zu den Medikamenten gibt, ist das Neurofeedback. Wie genau sieht das aus? Das ist ein computergestütztes Training zur Selbstregulation, dass, wenn ich es benutze, mir quasi meine Hirnaktivität per EEG beziehungsweise auch irgendwie mit Tönen oder grafisch rückgemeldet widerspiegelt. Und quasi ich kann mir beim Denken zugucken. So sollen dann Hirnaktivitäten gezielt steuerbar sein, um dann natürlich, wenn ich unter ADHS leide, meine Aufmerksamkeit und auch die Impulsivität eventuell zu verbessern und besser zu kontrollieren. Das gibt's auch schon länger, diese Methode des Neurofeedbacks. Und da gab es auch schon Studien und Meta-Analysen zu, aber die kommen immer wieder zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, gerade wenn es die Wirksamkeit angeht. Die Randomized Controlled Trials, die es dazu gibt, haben häufig Qualitätsmängel. Meistens ist es ein Problem der Verblindung, einfach weil es ja um Kinder geht. Dann muss jemand die beobachten. Die Eltern wiederum sind von außen eine Instanz, die beobachtet. Die wiederum wissen aber häufig, ob das jetzt die Kontrollgruppe war oder das Training wirklich da war. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Was man in diesen Studien aber auch oft sehen konnte, war, wenn die Beurteilung nicht wirklich verblindet war, gab es eben doch signifikante Ergebnisse. Bei eher Verblindeten dann aber wiederum nicht. Also das spielt schon eine Rolle. So, und daher hat sich jetzt diese Studie, wie gesagt, veröffentlicht im JAMA Psychiatry, da ein bisschen engere Bedingungen gesetzt. Erstmal ist es ein systematischer Review und eine Meta-Analyse, die wurde im Auftrag der European ADHD Guidelines Group durchgeführt. Dafür wurden mehr als 30 randomisierte, kontrollierte Studien mit mehr als 2000 Teilnehmenden im Alter von 5 bis 10 gesichtet und aufgenommen. Und der primäre Outcome wurde festgelegt als ADHS-Gesamtsymptomschwere nach der Intervention, also wie hoch die ausfiel. Basieren, und jetzt kommst, auf wahrscheinlich verblindeten Berichten, also Personen, die nicht Bescheid wussten, hat das Kind, die Jugendliche, der Jugendliche die Therapie jetzt wirklich bekommen, ja oder nein. Als sekundäres Outcome wurde sich angeschaut, wie sah es aus bei Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität und Impulsivität. Und bei den Auswertungen als Ergebnis zeigte sich, wenn da eine verblindete Beurteilung da war, dann zeigte sich keine signifikante Verbesserung dieser ADHS-Gesamtsymptomatik durch das Neurofeedback. Das heißt also, wahrscheinlich verblindet, konnte kein Unterschied gefunden werden. Sehr kleine, signifikante, aber wie gesagt sehr kleine Verbesserungen zeigten sich in Studien mit etablierten, standardisierten Trainingsprotokollen. Das heißt also, es war ganz klar vorgegeben, wie es abläuft. Und von den ganzen neuropsychologischen Aspekten zeigte sich nur die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert beim Neurofeedback. Auch signifikant, aber auch hier kleine Verbesserungen. Langfristig fanden sich gar keine signifikanten Effekte, also nach 6 bis 12 Monaten, außer wiederum für die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dafür fand der Review sehr viele Studien mit einem hohen Risiko für Verzerrungen, insbesondere durch nicht ausreichende Verblindung. Daher schlussfolgerte dann auch das Forschungsteam, ja, insgesamt scheinen Personen mit ADHS aber von Neurofeedback weder klinisch noch neuropsychologisch zu profitieren. Stimmt das so? Da haben wir eben bei unserer Expertin Ute Strehlen nachgefragt und sie sagte, aus ihrer Sicht hat wiederum diese Meta-Analyse durchaus eine Reihe von Schwachstellen. Und zwar ist ein Knackpunkt, dass die Meta-Analyse vor allen Dingen Urteile von wahrscheinlich verblindeten Dritten zur Wirksamkeit der Behandlung hinzuzieht. Das sind in der Mehrzahl der Behandelten, also der Kinder, Lehrerinnen und Lehrer. Und da sagte sie aber, leider sind Lehrurteile oft sehr problematisch. Warum? Die Lehrkräfte sehen oft weniger Beeinträchtigungen bei den Kindern als die Eltern. Und dann ist der Raum nach oben für positive Veränderungen kleiner. Die Elternurteile hingegen werden oft zu Unrecht abgewertet, mit dem Argument, sie wären von den positiven Erwartungen an die Behandlung gesteuert. Ihr seht also schon, das ist höchst komplex mit den ganzen Verblindungen und Beurteilungen von außen. Was dafür spricht, dass Ute Strehl da einen sehr wichtigen Punkt anspricht, ist der Anhang. Denn im Anhang der aktuellen Studie, das sagte sie auch, finden sich übrigens die Auswertung von Elternurteilen. Und hier sind die Effekte von Neurofeedback statistisch signifikant und klinisch bedeutsam. Das heißt also, eventuell hat die Meta-Analyse sich nur die falschen Urteile angeschaut oder den Fehler gemacht, nur die eine Art des Urteils, nämlich der vermutlich verblindeten Dritten, zu berücksichtigen. Ihr Fazit, also Ute Strehls Fazit, war auf jeden Fall, die Evidenz reicht in ihren Augen nicht aus, um im Einzelfall kein Neurofeedback zu machen. Denn in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu ADHS ist Neurofeedback mit aufgenommen als Behandlungsmethode und auch in der Überarbeitung der Leitlinie, sagte sie, wird das Neurofeedback weiterhin aufgeführt sein. Es kommt eben in Frage, wenn andere Methoden wie die Medikamente nicht geholfen haben oder aus anderweitigen Gründen nicht in Frage kommen können. Das heißt, von vornherein ausschließen sollte man es jetzt aufgrund dieser Analyse auch auf keinen Fall. Wichtig, sagte sie aber auch, ist, dass es dann eben nach etablierten Standardprotokollen durchgeführt wird. Ihr seht, hochkomplexes Thema heute hier bei der Dosis Wissen. Ich hoffe, wir konnten zusammen da ein bisschen besser durchsteigen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik für uns habt, dann lasst uns doch gerne ein paar Kommentare da, wo es möglich ist. Das hilft nicht nur uns, besser zu werden, sondern auch denjenigen, die die Dosiswissen noch nicht kennen, uns zu finden.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.